Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2015. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Christian Kruse. Bitte schön.
Danke sehr. Guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur Ergebnispräsentation des dritten Quartals der Allianzgruppe und zum Status des Geschäftsjahres nach 9 Monaten. Wie immer führt Sie Herr Wemmer, Finanzvorstand Allianz SE, durch die Zahlen und wird danach auch Ihren Fragen zur Verfügung stehen. Herr Wemmer?
Ja, vielen Dank, Herr Groß, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie immer, wenn wir gute Zahlen haben, scheint in München die Sonne. Das ist auch heute der Fall. Und lassen Sie mich Ihnen ein bisschen die Zahlen näher bringen. Ich hoffe, Sie hatten alle Gelegenheit, die Präsentation zu öffnen oder herunterzuladen. Und ich fange an mit der Seite 3, die Highlights im dritten Quartal. Wir machen, glaube ich, sehr, sehr gute Fortschritte in der Digitalisierung unseres Produktangebotes. Wir sind auch jetzt im Online-Direktgeschäft im Schadenunfallbereich mit 1,3 Milliarden in den ersten 9 Monaten gehören wir zu den großen Playern im Direktgeschäft in Europa. Und unser modulares Privatschutzangebot in Italien, was in einer vollen digitalisierten Version halt in den Agenturen in der Beratung und Verkauf ist, hat jetzt schon 200.000 Produkte verkauft. Deutschland hat mit einer neuen Produktinnovation in dem Lebensversicherungsbereich Komfortdynamik sozusagen das Spektrum von Perspektive ausgehend erweitert und auch das wird vom Kunden sehr gut aufgenommen und ich glaube, dass wir sicher später bei den Frageteil noch weiter auf Deutschland und das Garantiegeschäft eingehen werden. Im Asset Management ist PIMCO mit seinen Income Funds oder dem Income Fund sehr erfolgreich und ich werde auch später noch andere positive Nachrichten über PIMCO nennen können. Digitalisierung läuft gut weiter und unsere alternativen Investments, über die Sie ja teilweise auch schon berichtet haben, jetzt in Monaten ist jetzt gerade im dritten Quartal mit Tank und Rast und dem Thames Tideway Tunnel zwei große Investments hinzugekommen. Weiterhin haben wir unser erstes Real Estate Investment in Irland in ein großes Einkaufszentrum getätigt. So, wie sieht das Gesamtergebnis des Quartals aus? Knapp 2,5 Milliarden Euro operatives Ergebnis ist nominell eine Reduktion von 7,5% gegen ein starkes drittes Quartal des Jahres 2014. Klar, ein Minus führt dann immer in der Berichterstattung dazu, dass alle von einem schwächeren Quartal reden. Aber ich glaube, wir sind für die 9 Monate mit 8,1 Milliarden flach zum letzten Jahr und ich werde über die einzelnen negativen Events im dritten Quartal dann noch im Detail berichten, so dass wir insgesamt glauben, dass wir zum Jahresende weiter auf gutem Kurs sind. Umsatz 4,3% negativ. Das kommt vom Lebensversicherungsgeschäft. Hier sind wir, glaube ich, sehr erfolgreich im Mix Change und dass wir das Einmalprämiengeschäft weiter runterfahren, insbesondere das mit Garantien, ist auch Teil unserer diesjährigen Produktstrategie. Schadenunfallbereich und auch der Bereich Vermögensverwaltung haben beide mit einem Plus zum Umsatz beigetragen. Der Nettogewinn ist signifikant niedriger als im letzten Jahr. Das ist einmal das niedrigere operative Ergebnis und eine höhere Steuerquote sind die Haupttreiber. Kapitalausstattung sehr, sehr stark und sind wir sehr mit zufrieden. Ja, gegenüber dem Halbjahr ist diese berühmte Solvency II-Quote 12 Punkte gefallen. Das sind 5 Punkte aufgrund der Marktbewegungen. Das ist 7%. 7% sind die Börsen für die Aktien runtergegangen. Und die relevanten Zinskurven, also die risikofreien Eurozinsen, sind rund 20 Basispunkte im dritten Quartal gefallen. Das treibt 5 Punkte in der Solvenz. Und ansonsten hatten wir 7 Punkte nochmal finale Modellanpassungen, da wir die Genehmigung unseres Modells innerhalb der nächsten paar Wochen erwarten. Das Netto-Eigenkapital ist leicht gestiegen. Das ist zum einen der Quartalsüberschuss, der beigetragen hat, und die nicht realisierten Gewinne, die in der Bilanz enthalten sind, haben sich kaum verändert im Quartal. Die alte Solvency I-Quote, das ist hier unter Finanzkonglomerate Solvabilität ausgewiesen, ist leicht gestiegen, aber die ist sowieso Ende des Jahres dann nicht mehr in den Berichten zu finden. Gehen wir in das Schadenunfallsegment. 2,4% Wachstum, allerdings wenn wir die Akquisitionen rausrechnen und auch positive Effekte aus Wechselkursveränderungen, also insbesondere der stärkere Dollar, dann haben wir nur noch 0,4% Wachstum. Das ist, nachdem wir das Jahr sehr stark begonnen haben, etwas schwächer, aber wir müssen hier auch gerade in den globalen Geschäften in der Zeichnungspolitik vorsichtiger sein, denn wir wollen ja unsere Schadenkostenquote und unsere Underwriting-Marge da erhalten und nicht dem Wachstum simpel opfern. Und man muss schon sagen, dass auch die Kreditversicherung etwas zurückhaltender sein muss, da wir in der globalen Wirtschaft, insbesondere in den Schwellenländern, eine deutliche Abkühlung zu verzeichnen haben. Positive Entwicklungen sehen wir dafür in Australien und Spanien, Frankreich. Deutschland ist hier mit einem kleinen Minus. Das ist eigentlich auch der weitere Rückzug aus der Versicherung mit Garantie. Allianz Deutschland verkauft im starken Umgang immer diese Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr, ein Sparprodukt mit Garantie, und hier sind wir auch weiter im Rückgang, denn in den eigentlichen Schadenunfallsparten haben wir ein unverändertes Plus in Deutschland zu verzeichnen. Und unser wachstumsstärkstes Tochterunternehmen ist Allianz Worldwide Partners. Da ist zum einen das Assistance-Business drin enthalten, zum anderen aber auch unsere weltweite Krankenversicherung von Irland aus. Und das ist weiterhin zweistellig im Wachstum. Nicht auf der Liste sichtbar, aber wichtig, weil wir in dem Land Marktführer sind, ist die Türkei, wo wir 30% internes Wachstum zu verzeichnen haben. Wie ist das Ergebnis in der Schadenunfallversicherung herausgekommen? Das operative Ergebnis ist rund 70 Millionen niedriger. Das kommt im Wesentlichen aus dem Kapitalanlageergebnis, und da komme ich gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Die Schadenkostenquote ist leicht gestiegen, 60 Basispunkte. Wir haben gegenüber dem Vorjahr zum einen 1,2% mehr Naturkatastrophen, auch sehr viele wetterbedingte Ereignisse. Das hat insbesondere im dritten Quartal Deutschland, Frankreich, Belgien betroffen. Das sind eben mehr diese lokalen kleineren Wetterereignisse. Die kosten zwar in der Summe auch viel Geld, werden aber nie unter Großnaturkatastrophe dann aufgelistet. Darum sind die in den 1,2% nicht enthalten. Das Abwicklungsergebnis, die Stärke unserer Reserve, nach wie vor sehr stark, ist sehr vergleichbar mit dem Vorjahr, auch wenn 4,4% höher klingt als 2,6. Wir hatten aber im dritten Quartal 14 1,8% Reserveverstärkung bei Fireman's Fund. Diese negative Belastung hatten wir dieses Jahr nicht. Insofern sind die zwei Zahlen sehr gut vergleichbar. Großschäden haben unsere Schadenquote im dritten Quartal auch belastet, aber nicht so stark wie bei anderen. Wir sehen zum Beispiel den Tianjin-Schaden so im Bereich von gut 60 Millionen Euro. Das sind die Aktivitäten von AGCS. So, wenn wir jetzt auf die einzelnen Länder gehen, nach wie vor sehr gute Beiträge in der Schadenkostenquote von unseren Core-Märkten Deutschland, Italien, Frankreich. AGCS sieht hier numerisch deutlich schlechter aus als im Vorjahr, aber wir haben ja seit dem 1. Januar das gewerbliche Geschäft von Fireman's Fund in AGCS eingeschlossen. AGCS in der alten Version, also alleine stehend, hätte im dritten Quartal knapp 91% Combined Ratio gezeigt. Und der Fireman's Fund, also das gewerbliche Geschäft, sind wir auf einem guten Weg der Sanierung, aber weil wir weiter noch Infrastruktur abbauen und auch noch andere Bereinigungsaktionen im Portfolio durchführen, war das Combined Ratio 117 im dritten Quartal alleine. Ist schon besser als letztes Jahr, aber wir brauchen, glaube ich, noch ein Jahr, um da zur vollen Sanierung zu kommen. Lateinamerika ist zwar operativ auf einem guten Weg der Sanierung, aber das schwierige wirtschaftliche Umfeld in Brasilien verzögert die Erholung der Ergebnisse und auch die Umsetzung der Preiserhöhungsmaßnahmen doch, so dass wir hier noch weiter damit rechnen müssen. In Argentinien müssen wir der hohen lokalen Inflation Tribut zollen und wir haben dort ist die Schadenquote deutlich höher als erwartet. Sehr gut, wie schon im Volumen, entwickelt sich Spanien. Hervorragende Schadenkostenquote und diese sehr gut aufgestellte Einheit Allianz Spanien kann, glaube ich, von ihrer Stärke, aber auch von der wirtschaftlichen Erholung des Landes im Moment sehr gut profitieren. Auf der Seite 9, das Kapitalanlageergebnis hat zwei verschiedene Fakten, die man betrachten soll. Zum einen haben sich eigentlich die laufenden Zinsen überhaupt nicht verändert. Fallender Zinskupon konnte durch mehr Anlagemasse ausgeglichen werden. Das ist sehr gut. Aber wir hatten im Quartal einige Abschreibungen, die sind im nicht operativen Ergebnis, und dann Wechselkursveränderungen von Investments in Schwellenländer, Währungen, die das Quartalsergebnis hier mit rund 70 Millionen belasten und die daher für die Reduktion des operativen Ergebnisses in dem Segment sorgen. Wenn ich jetzt zum Lebensgeschäft übergehe, wie schon gesagt, absolutes Wachstum niedriger, Umsatz um 10% runter oder wechselkursbereinigt sogar 12% weniger als im Vorjahr. Aber das Neugeschäft zeigt die richtige Veränderung im Mix. Wir haben bei der Allianz Leben in Stuttgart das Einmalprämiengeschäft zurückgefahren. Dafür wachsen wir wunderbar in unseren Produkten Perspektive, Index Select etc. In den USA müssen wir, glaube ich, Tribut zollen den Erfolgen des Vorjahresquartals. Wir hatten mit einem Neuprodukt, konnten wir letztes Jahr in diesem Bereich Fixed Index Annuities unseren Marktanteil auf 30% steigern. Unser langfristiger Marktanteil in dem Geschäft war in der Vergangenheit eher um die 16-17 Prozentpunkte. Und wir sind jetzt dieses Jahr auf einen Marktanteil von 20% zurückgefallen, weil das Produkt halt viele Kopien oder Kopierer gefunden haben, die das Produkt dann mit aggressiveren Konditionen auch im Markt verkaufen. Wir sind aber mit dem Volumen und auch mit der erreichten Profitabilität sehr, sehr zufrieden. Italien und Frankreich, starker Rückgang im traditionellen Geschäft, starke Volumensteigerung im Unit-Link-Geschäft. Das hat in Italien nicht ganz ausgereicht, zu einem positiven Wachstum zu kommen. In Frankreich zeigen wir sogar ein positives Wachstum insgesamt. Und in den anderen Märkten ist in Asien insbesondere Taiwan hervorzuheben, wo wir sehr starkes Wachstum in der fondsgebundenen Versicherung zeigen. Und Benelux und Spanien haben auch sehr gute Wachstumserfolge vorzuweisen. Spanien läuft insgesamt in allen Bereichen zurzeit sehr gut. Das operative Ergebnis in Leben ist eigentlich nach wie vor sehr gut. Unsere laufenden Investmenterträge sind sehr auskömmlich. Allerdings haben wir auch im Lebensbereich zwei Einmaleffekte zu verbuchen. Zum einen in den USA ist in dem alten Variable Annuity Geschäft aufgrund des sogenannten Basisrisikos, das sind sozusagen zwischen dem Hedging, was man in der Gesellschaft macht, und den eigentlichen Anlagen, die der Kunde über seine Fondsauswahl tätigt, ist bei den schwierigen Veränderungen im dritten Quartal der vielen Volatilität ist 100 Millionen Verlust entstanden. Und dann haben wir in Korea für altes Geschäft mit hohen Garantien weitere Abschreibungen vorgenommen in Höhe von 148 Millionen Euro. Das sind die zwei Einzelergebnisse, die das Quartal belastet haben. Ansonsten läuft das Lebensgeschäft sehr, sehr gut. Das kann man dann auch auf der nächsten Seite sehen, die Neugeschäftsmarge, die unsere Versicherungsmathematiker ja immer etwas kundenunfreundlich kompliziert berechnen, liegt jetzt bei 3,0% und zeigt, dass wir eigentlich in den Zeiten der niedrigen Zinsen es geschafft haben, Produkte zu finden, die für den Kunden attraktiv sind und die auch in der Solvency II Welt nicht zu viele Kapitalkosten kreieren, denn es ist immer die Frage, ob man die hohen Kapitalkosten, die aus dem Solvency II Regime entstehen, an den Kunden weitergibt oder ob man Lösungen findet, die für Kunden und Aktionär gleichsam positiv und kostengünstig sind. Und ich glaube, das haben wir gerade in Deutschland mit unserer neuen Produktpalette hervorragend gelöst. Seite 13, die Investmentmarge, 22 Basispunkte, ist eine beruhigende Zahl, denn solange der Aktionär hier Gewinne macht, ist klar, dass wir unsere Garantien gut bezahlen können und auch noch Geld für die Gewinnbeteiligung da ist. Insofern ist hier der Blickwinkel auf die Aktionärsmarge, deckt dann auch die Kundenmarge immer gut ab. Und ich würde auf Seite 14 dann auf das Asset Management kommen. Nicht überraschend hat sich auch im dritten Quartal die Abflüsse bei PIMCO fortgesetzt, aber auf deutlich reduziertem Niveau. Mit 16 Milliarden Euro Abflüsse im dritten Quartal ist das ein bisschen mehr als die Hälfte des zweiten Quartals, und die Entwicklung, die wir Anfang des Jahres prognostiziert und erhofft haben, ist eigentlich weitgehend eingetreten, und ich kann hier auch hinzufügen, dass der Monat Oktober alleine einen kleinen positiven Nettomittelzufluss für PIMCO gebracht hat. Insofern ist der Oktober der erste positive Monat für PIMCO seit den ersten Tapering-Announcements von Herrn Bernanke. Das war, glaube ich, Mai 2013 und April 2013. War also unser letzter positiver Monat. Insofern haben wir, glaube ich, bei PIMCO viele Hürden überwunden und haben wieder Anschluss an die Asset Management Industrie in den USA gefunden. Wir hatten schon im dritten Quartal positive Zuflüsse in Asien, Europa, Lateinamerika, aber jetzt kommt wohl auch in den USA langsam wieder die Leistung, die Kapitalanleger bei PIMCO für ihre Kunden bringen, auch wieder voll zum Tragen. Allianz Global Investors hatte ein weiteres positives Quartal und hatte auch einen positiven Oktober. Ich glaube, wenn wir die letzten vier Quartale zusammenrechnen, hatte Allianz Global Investors rund 18 Milliarden Euro Nettozuflüsse, läuft also sehr gut. Bei den operativen Ergebnissen, Seite 15 bin ich jetzt, sieht man zum einen, dass die Umsätze im Asset Management Geschäft um 1,1% gestiegen sind. Allerdings haben wir im dritten Quartal mit 192 Millionen sehr viele Performance Fees verbucht. Wenn ich die rausnehme und nehme nur die Basis Fees, dann hätten wir 11% Schrumpfen gehabt, aber das ist nach den Zahlen der letzten Quartale keine Überraschung, denn das sind natürlich die Abflüsse, die wir in den letzten 2 Jahren insgesamt verkraften mussten. Wenn ich auf den Gewinn des Asset Management Bereiches gehe, 13% runter von 694 auf 600 Millionen, aber die 600 Millionen enthält, glaube ich, sehr viel Positives, was vielleicht in diesem Umfang nicht von allen Beobachtern erwartet wurde. Zum einen wir hatten ja angekündigt, dass es zum Jahresende erfolgsabhängige Provisionen bei PIMCO in größerem Umfang geben wird. Der erste Monat, in dem wir die gebucht haben, war der September. Das sind die 192 Millionen kommen sehr stark daher. Aber auch Allianz Global Investors hat einen Anstieg der erfolgsabhängigen Provisionen aufgrund guter Performance der verwalteten Fondsvermögen. Wir haben bei Allianz Global Investors Restrukturierungskosten von 34 Millionen Euro gebucht zur weiteren Globalisierung des Geschäftsmodells und Zusammenlegung von einzelnen eigentlich administrativen Funktionen, die bisher noch auf die Kontinente verteilt haben, werden wir die jetzt halt stärker bündeln. Das führt zu einem effektiveren, aber auch effizienteren Geschäftsablauf und das wird sich positiv auf die Schadenkostenquote niederschlagen. Die hat sich bei Allianz Global Investors eigentlich schon gut entwickelt, denn den Restrukturierungsaufwand, den muss ich natürlich rausnehmen, wenn ich schauen will, wie sich die Kostensituation eines Unternehmens entwickelt. Und dann hätten wir eine Schadenkostenquote von 68,5% im dritten Quartal gehabt. Und mit der Umstrukturierung legen wir hier auch die Basis für weitere Verbesserungen in den nächsten 2 Jahren. PIMCO zeigt hier eine Schadenkostenquote wieder unter 60%. Da sind die erfolgsabhängigen Provisionen ein wichtiger Faktor. Wenn ich die rausnehme und vergleiche es mal mit dem zweiten Quartal, wirklich aufgrund der laufenden Erträge, aber auch laufenden Kosten, sehen wir zumindest eine 2-Punkte-Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal. Das heißt, in allen Bereichen läuft PIMCO in die richtige Richtung. Jetzt noch das Schlusssegment, das sogenannte Corporate-Segment, was die Holding und alle anderen Aktivitäten enthält außerhalb der Core-Businesses, ist unverändert bei knapp 250 Millionen Euro Aufwand. Und damit komme ich schon zur letzten Zahlenseite, das operative Ergebnis. Wird durch Abschreibungen, denn was ich eben nur angedeutet habe, das dritte Quartal hat zwar bei den Börsen nur zu einer Reduktion im Durchschnitt von 7% geführt, aber bei einzelnen Titeln, insbesondere im Energie- und Rohstoffbereich sind Kurse deutlich runtergegangen und das hat dann zu einzelnen Abschreibungen auf diese Papiere geführt. Könnten wir jetzt Ende Oktober bilanzieren, wäre wahrscheinlich schon wieder sehr viel Erholung von den Börsen zu berichten, aber das ist nun mal bei Quartalsberichterstattung entscheiden nur die Kurse am 30. September und sonst überhaupt nichts. Also muss man die Zahlen so buchen, wie es der Tageskurs einem gebietet. Die Steuern sind im Aufwand höher als letztes Jahr. Zwei Effekte. Letztes Jahr hatten wir realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Aktien, die steuerfrei waren. Das hilft einem Steuersatz immer. Dieses Jahr haben wir Abschreibungen auf Papiere, die dann auch steuerfrei sind. Das hilft dem Steuersatz gerade nicht. Also haben wir 6 Punkte Anstieg im effektiven Steuersatz. Wir haben auch konzernintern Zwischenholdings verschmolzen, wofür wir einen Steueraufwand verbuchen mussten. Das war eine geplante Aktivität. Das addiert dann insgesamt zu dem Steuersatz von 33%. Erlauben Sie mir, das Ergebnis zusammenzufassen. Über die 9 Monate ist unser Umsatz immer noch mit 3,5% positiv, mit einem sehr guten Mixveränderung im Neugeschäft Leben. Können wir sicher gleich im Gespräch noch genauer nochmal auf Details eingehen. Das operative Ergebnis unverändert zum Vorjahr mit einigen kleineren Einmalaufwendungen im dritten Quartal, sodass wir wohlgerüstet sind für das 4. Quartal, wo wir unverändert das gleiche hohe Jahresergebnis erwarten, was wir schon vor 3 Monaten diskutiert haben, also am oberen Ende unserer Zielspanne, und die ist nochmal zur Erinnerung 10,0 bis 10,8 Milliarden mit dem Mittelpunkt 10,4. Unser 9-Monats-Überschuss, also das Nettoergebnis, 4 Punkte höher, das sollte dann zum Jahresende sich auch von einem stärkeren operativen Ergebnis im 4. Quartal dann auch nochmal positiv, leicht positiv weiterentwickeln. Und die Bilanz und Kapital ist nach wie vor sehr stark und wir sind, glaube ich, wohlgerüstet für das Geschäft in den nächsten Jahren und können sehr gut im Umfeld der niedrigen Zinsen weiter agieren. Und damit würde ich meinen Vortrag jetzt beenden.
Frau Lieb, moderieren Sie die Fragen an wie üblich?
Danke. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unser Gerät erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Wir nehmen nun unsere erste Frage. Michael Fleming von der Börsenzeitung, bitteschön.
Ja, guten Tag, Herr Wemmer, Herr Groß. 3 Fragen hätte ich insgesamt. Erstens zu dem sehr guten Mix, zu der sehr guten Mixveränderung im Neugeschäft Leben, die Sie angesprochen haben. Der Analystenpräsentation ist ja zu entnehmen, wie der Mix momentan ist. Gibt es da eine Zielvorstellung für Sie? Und die zweite Frage dazu, ist es nicht so, dass durch die starken Abbremsen im Einmalgeschäft auch organisatorische und strukturelle Änderungen in der Organisation notwendig sind? Zweites Themengebiet Südkorea. Die Rückstellungen für drohende Verluste sind ja mit 148 Millionen im 3. Quartal relativ hoch gewesen. Sie hatten erläutert, dass das für altes Geschäft mit hohen Garantien sei. Drohen da im nächsten Quartal weitere Rückstellungen, nachdem es ja im 2. Quartal auch schon welche gab? Und sehen Sie weltweit irgendwelche Märkte, wo solche Entwicklungen und damit auch Belastungen auf die Allianz zukommen könnten? 3. Frage zum Asset Management. Dem Quartalsbericht ist zu entnehmen, dass die Outperformance auf 3-Jahres-Sicht von 84% auf 69% gesunken ist. Da ist der starke Jahrgang 2012 rausgefallen. Aber dennoch, welche Outperformance streben Sie denn im gesamten Asset-Management-Geschäft wieder an? Welches Niveau muss erreicht werden, damit die Netto- und Mittelzuflüsse wieder stark ansteigen und nicht nur leicht sind? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Fleming, für die Fragen. Also wir haben kein definitives Target für den Mix. Wir streben auch noch an, dass wir in der Risikoversicherung insgesamt weltweit weiter wachsen. Die sind im Moment noch unverändert im Mix. Ich glaube, in Deutschland gerade, und da hat ja Ihre Frage eigentlich drauf gezielt, werden wir mittelfristig die neuen Garantiekonzepte als das dominierende Konzept verkaufen, mit sehr hohen Prozentsätzen, weil das für den Kunden auch die attraktivere Lösung ist. Und ich glaube, dass das Umdenken in unserer Vertriebsorganisation schon stattgefunden hat. Und gerade im Maklerbereich werden wir da noch weiter Werbung für die neuen Produktkonzepte machen müssen. Und das glaube ich, dass wir da auf gutem Wege sind. Für die Organisation erfordert das keine Veränderungen, weil das Privatkundengeschäft vom Volumen her ziemlich unverändert läuft. Da ist es mehr die Veränderung des Produktmix. Wir sind jetzt gerade dabei, gerade im Großkundengeschäft bei den Altersversorgungsverträgen auch die neuen Konzepte stärker in den Vordergrund zu bringen. Und da haben wir uns zurückgehalten eben mit der Zeichnung von klassischen Produkten. Das erfordert aber keine organisatorische Veränderung. Für Korea kann ich Ihnen bestätigen, dass wir für das vierte Quartal keine weitere Rückstellung erwarten. Ich hätte das eben detaillierter sagen müssen. Im zweiten Quartal war die Rückstellung mehr im Krankenversicherungsteilportfolio, dieses Quartal im Lebensversicherungsteilportfolio. Und das hätten wir eigentlich schon letztes Quartal sagen können, dass das im dritten Quartal in dem Portfolio kommen wird, weil das sind mechanische Berechnungen, die man eigentlich, wenn die Zinsen sich nicht verändern, schon gut vorhersehen kann. In anderen Ländern erwarten wir das nicht, weil uns da die Mechanik sagt, dass uns da nichts droht. Und im Asset Management haben wir insgesamt für beide Asset Manager in Kombination streben wir ein 70% Outperformance-Target für die 3-Jahres-Performance an. Das dritte Quartal war für PIMCO etwas schwierig. Es ist immer die Frage, wie schätzt man die Reaktion der Fed ein? Und die Fed hat sich dann im Anfang September entschieden, die Zinsen nicht anzuheben. Das hat dann für viel Volatilität in den Zinsmärkten gesorgt. Und das ist der Treiber für die 69%, auch wie Sie richtig sagen, da ist ein sehr gutes Quartal weggefallen vor 3 Jahren. Jetzt der Oktober sieht schon wieder freundlicher aus und da ist halt viel Volatilität in dieser Zahl kurzfristig. Ich glaube, wir sind da auch auf gutem Kurs bei PIMCO, da insbesondere Ihr Income Fund. Und der ist jetzt als Einzelfonds schon 51 Milliarden Dollar schwer, hat dieses Jahr 12 Milliarden Zuflüsse gewonnen. Sie sehen also, dass einzelne Fonds bei PIMCO sehr viel Kundengelder anziehen. Und darum glaube ich, dieser Fonds liegt in der Performance im Vergleich zu den Konkurrenten sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass PIMCO da insgesamt auf einem sehr guten Kurs ist.
Herzlichen Dank, Herr Wemmer.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage, Madeleine Nissen von Wall Street Journal und Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich würde ganz gerne nochmal an Pinko anschließen. Sehen Sie sich damit über den Berg oder ist das nur eine zarte, positive Entwicklung, die nicht nachhaltig ist? Wie ist da Ihre eigene Einschätzung? Das ist die erste Frage. Dann habe ich mir Ihren Zwischenbericht etwas genauer angeguckt. Daraus habe ich herausgelesen, dass Sie für das nächste Jahr eher eine Entwicklung auf dem Niveau dieses Jahres erwarten, also keine stark bessere Entwicklung. Heißt das, dass Sie auch für nächstes Jahr mit einem operativen Ergebnis in derselben Höhe wie in diesem Jahr rechnen, also 10,8 Milliarden Euro? Und dann würde ich ganz gerne noch Ihre eigene Einschätzung zu der gesamten Vermögensverwaltung hören. Da haben sich ja einzelne Analysten ganz positiv überrascht gezeigt, dass Sie operativ da ganz gut abgeschnitten haben. Können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern, wo Sie da besonders stark waren und wo Sie sich noch verbessern wollen? Vielen Dank.
Frau Nissen, also ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres gesagt bei PIMCO, dass wir mit allen eingeleiteten Maßnahmen davon ausgehen, dass wir zum Jahresende bei den Zu- und Abflüssen wieder die Nulllinie erreichen. Und wir konnten jeden Monat den Fortschritt in der Reduktion der Abflüsse zeigen. Und das, glaube ich, ist passiert. Das heißt, die Organisation ist sehr stabil. Ich konnte mit dem Beispiel Income Fund zeigen, dass es da sehr attraktive Produkte gibt. Wir könnten auch noch über das Global Wealth Management sprechen, wo PIMCO auch auf einem guten Turnaround-Weg ist. Das Wort über den Berg, ich glaube, dass wir den Turnaround sehr gut adressiert haben und die Abflüsse bei PIMCO haben nochmal einen Sprung gemacht, als Bill Gross das Unternehmen verlassen hat. Aber es begann ja mit der Tapering-Aussage von Herrn Bernanke, also Mai 2013, fing halt das Thema die Zinserhöhungsdebatte in den USA an. Etwas verfrüht, denn wir sind jetzt im Oktober 15 und jetzt wird spekuliert, ob es eventuell im Dezember eine kleine Zinserhöhung bekommt. Also PIMCO hat sich, glaube ich, in diesen Diskussionen insgesamt sehr gut geschlagen und Allianz Global Investors hat 18 Milliarden Zuflüsse in den letzten 12 Monaten verbessert operativ und was Ihre Frage, was hat sich operativ verbessert? Ja, es ist zum einen die Kostenstruktur, es ist aber auch die Qualität der Produkte. Bei Allianz Global Investors ist es das Multi-Asset-Produkt, was mit hoher Performance und hoher Kundenzufriedenheit einhergeht. Und wir werden da auch die Kostenquote des Geschäftes weiter im nächsten Jahr, glaube ich, verbessern können. Der Ausblick in unserer 9-Monats-Finanzdarstellung, ich glaube, das bezieht sich mehr auf die allgemeine Risikolandschaft und das wirtschaftliche Umfeld. Denn wir werden erst im Februar oder Ende Februar mit unserem Jahresergebnis den neuen Jahresausblick im operativen Ergebnis bringen. Und ich möchte da die Spannung, die 90 Tage aufrechterhalten und da nichts von der Spannung wegnehmen.
Schade, das wäre nett gewesen, wenn Sie die Spannung etwas aufgehoben hätten. Aber
dann wählt ja von Ihnen sich keiner ein im Februar, das möchte ich ja auch nicht.
Darf ich trotzdem nochmal, lassen Sie mich mal ganz kurz gucken, Sie haben sich bei PIMCO gescheut, zu sagen, Sie seien über den Berg. Wo sind Sie denn dann, wenn Sie noch nicht über den Berg sind?
Ich habe gesagt, wir haben den Turnaround geschafft. Ob Sie das jetzt ins Deutsche auf über den Berg übersetzen wollen, das überlasse ich Ihnen.
Okay, da würden Sie sich nicht beschweren, wenn man das schreibt.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Ulrike Dauer, Wall Street Journal, bitteschön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ein paar Fragen sind jetzt gerade schon von meiner Vorgängerin beantwortet worden.
Ich hatte zur Prognose noch einmal eine Anmerkung, ob das ein bisschen vorsichtiger doch ist, als man im Sommer gesagt hat. Weil im Sommer wurde klar, die 10,8 Milliarden doch als neue Prognose, jetzt zwar ein paar Erwartungen, dass es vielleicht doch erhöht wird. Jetzt habe ich das Gefühl, semantisch wie auch immer, dass das ein bisschen marginal zurückgenommen worden ist. Aber vielleicht ist das ein Irrtum. Dann wollte ich nochmal hören, wie Sie auf den neuerlichen, auf die Klage von Herrn Gross reagieren. Es wurde ja schon kurz was gesagt. Wie ist es in der Zwischenzeit, die Einschätzung? Hat sich da was geändert? Ist man nach wie vor der Ansicht, steht man zu den Aussagen, die man schon gemacht hat? Dann wüsste ich auch noch ganz gerne zu Volkswagen. Erwarten Sie da in irgendeiner Größenordnung und wenn ja, wie hoch eventuell ein Schaden in der im DNO-Bereich? Kann man da kurz was zu sagen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Dauer. Also die Semantik in der Prognose haben Sie, glaube ich, richtig wahrgenommen. Die Volatilität in den Finanzmärkten hat sich im dritten Quartal deutlich erhöht. Die Unsicherheit um die Schwellenländer ist gewachsen. Ich glaube eigentlich, dass wir jetzt als persönliche Einschätzung, dass wir auf gutem Kurs sind, die Jahresendzahl zu erreichen, aber es kann immer noch kleine Rundungsdifferenzen geben, weil halt der Finanzmarkt am 31.12. dann unsere Zahl fixiert und wo der genau endet, das ist halt immer schwer zu sagen. Und wenn Sie auf 650 Milliarden Euro Anlagevermögen sitzen, sind kleine Veränderungen in den Zahlen, die multiplizieren sich dann direkt sehr schnell hoch und dann ist die Zahl so, wie sie ist. Unjuristisch formuliert würde ich sagen, wir reagieren auf die Klage von Herrn Gross mit Gelassenheit. Und es gibt da eigentlich nichts hinzuzufügen. Herr Gross kann seine Argumente vortragen und ich glaube, wir haben gute Gegenargumente. Und die Frage nach der DNO-Klage VW, würde ich sagen, sollten Sie auf der Pressekonferenz von VW stellen. Ich glaube, die können zu diesem Punkt viel fundierter Stellung nehmen, als wir als Versicherungsorganisation.
Die also ein paar Ihrer Peers haben ja schon was gesagt, ob sie betroffen sind und wenn das auch nicht weiter ausgeführt wurde, die Tatsache, das kann man ja rechnen, es gibt ja Pools sozusagen,
Konsortien. Also wir haben einen Anteil an der Police, wenn Sie das als Betroffenheit bezeichnen.
Also aber Sie haben Anteil an der VW-DNO-Police, kann man sagen.
Wir haben einen Anteil an der VW-DNO-Police und wir haben aber nicht die Führung und bei jedem DNO-Programm, wo wir beteiligt sind, bei allen Großkonzernen jetzt in Europa, USA oder sonst wo, fahren wir immer strikte Obergrenzen, was wir maximal da einem Kunden als Kapazität zur Verfügung stellen. Das würde also nicht unser viertes Quartal irgendwie beeinflussen.
Wenn es so schnell geht.
Ja, aber das ist wirklich eine Frage des Kunden und der allgemeinen Entwicklung.
Gut, danke dafür.
Kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen unsere nächste Frage. Alexander Hübner, Reuters, bitteschön.
Entschuldigung. Ja, hallo, hier ist Alexander Hübner von Reuters. Ich hätte noch drei Fragen. Zum einen, wenn ich sehe, Sie haben jetzt bis zum dritten Quartal ein stabiles operatives Ergebnis und das vierte Quartal, also für das gesamte Jahr rechnen Sie mit einem um 400 Millionen höheren Ergebnis. Können Sie uns irgendwie ein Gefühl dafür geben, wo die 400 Millionen, die Sie zusätzlich im vierten Quartal verdienen müssen, gegenüber dem Vorjahr herkommen sollen? Dann rückt das Jahresende näher und man sollte mal fragen, wie es mit der Dividende aussieht. Können Sie da zumindest eine Tendenz oder eine Richtungsaussage Aussage geben. Und die dritte Frage wäre zu den Garantieprodukten. Sie haben ja so schön die Ergebnisse aufgeschlüsselt zwischen Garantieprodukten und den anderen Produkten. Und da sieht es ja doch so aus, dass die eigentlich vom Gewinn her noch deutlich mehr als im Vorjahr beigetragen haben zum Ergebnis. Ist das was einem für die Zukunft Sorgen machen müsste, dass man sagt, grundsätzlich dieses Lebensversicherungsprodukt, Geschäft mit den neuen Produkten ist nicht mehr so lukrativ, wie es in der Vergangenheit war?
Gut. Ja, vielen Dank, Herr Hübner, für die Fragen. Die 9-Monats-Zahl, man muss gucken, wie dann letztes Jahr das vierte Quartal war und was wir für dieses Jahr erwarten. Letztes Jahr war das vierte Quartal vom Combined Ratio her nicht besonders gut ausgefallen, und wir haben letztes Jahr am Ende des Jahres auch die Korea-Rückstellung gebucht, die wir dieses Jahr schon im dritten Quartal haben. Da gibt es also diese Quartalsverschiebung, wenn Sie das so nennen wollen. Dann habe ich ja schon erwähnt, dass einiger Einmalaufwand jetzt Fremdwährungsverluste im dritten Quartal waren. Da hoffe ich schon, dass das sich im vierten Quartal nicht wiederholt, aber ich weiß es natürlich noch nicht. Wir hatten brutto gesehen im dritten Quartal Fremdwährungsverluste von rund 600 Millionen Euro. Im Oktober alleine haben sich die Wechselkurse so entwickelt, dass 200 Millionen davon positiv zurückgekommen sind. Gut, jetzt ist noch nicht Ende Dezember, aber ist es vielleicht dann doch noch immer vorsichtig anzunehmen, dass das vielleicht dann doch schlimmstenfalls eine Null ist im vierten Quartal. Also haben wir da einige gute Möglichkeiten, und in der Schadenkostenquote hat man natürlich immer abzuwarten, gibt es noch einzelne große Naturkatastrophen, und die beeinflussen das. Wir sind aber da eigentlich positiv, dass wir deutlich besser abschließen können als das vierte Quartal 2014. Bei der Dividende sollte die Antwort keine Überraschung sein. Wir haben vor einem Jahr unsere Dividendenpolitik geändert auf 50% Auszahlungsquote. Wir haben auch in unserer Solvenz- und Kapitalberechnung die Rückstellung der Dividende jetzt schon mal auf 9-Monats-Basis genau auf diesen Prozentsatz, also 50%, gemacht. Und da unser Nettogewinn im Moment für die 9 Monate 4% höher liegt, wäre das dann also im Moment die beste Trendaussage für die Dividende. Wenn Sie jetzt noch einkalkulieren, dass das operative Ergebnis im vierten Quartal etwas besser ausfällt als letztes Jahr, sollte es da auch noch ein bisschen mehr Plus geben. Das sind so die Überlegungen, die sich eigentlich aus dem bisher Veröffentlichten ergeben. Die Garantieprodukte sind natürlich in absoluten Zahlen immer noch die Hauptgewinnbringer im Leben. Aber die neuen Produkte, die wir in Deutschland verkaufen, sind ja nicht garantiefrei, sondern wir garantieren den Kapitalerhalt bei Perspektive. Und jedes Jahr nehmen Sie ja mit den anderen Garantieprodukten an der allgemeinen Gewinnbeteiligung teil. Das heißt, die Höhe der Gewinnbeteiligung kommt von der Gesamtbilanz unserer Stuttgarter Lebenstochter. Das sind jetzt rund 180 Milliarden Euro Kapitalanlagen, breit diversifiziert. Insofern haben Sie auch noch die indirekte positiven Aspekte dieses großen Fonds mit einem sehr guten Track Record im Zinsertrag über die letzten 10, 20 Jahre, und der wird ja durch unsere diversifizierte Anlagestrategie und Verbreiterung in einzelne, auch große Infrastrukturinvestments, wollen wir gerade dazu beitragen, dass wir hier die Zinsen länger im Durchschnitt hochhalten können als jetzt, wenn man nur in die Papiere von Herrn Schäuble investieren muss. Das ist eigentlich im Groben die Strategie, und ich glaube, dass das in der Umsetzung bisher sehr, sehr gut klappt.
Okay.
Okay, habe ich irgendwas vergessen, oder?
Nee, ich glaube, das war's. Gut, dann kommen wir bitte zur nächsten Frage.
Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Steffen Weyer, dpa AFX, bitteschön.
Guten Morgen, auch meine Fragen sind weitgehend jetzt schon beantwortet worden oder wie bei VW eher, ja, dann doch nicht so ganz. Was noch übrig ist, ich hoffe, ich habe da nichts überhört vorhin, haben Sie zu dem Erdbeben in Chile eine Zahl genannt oder würden Sie uns eine nennen, wie hoch da Ihre Belastung ist? Und gibt es noch was anderes in dieser Art, in dieser Größenordnung, was die Ergebnisse im dritten Quartal belastet hat?
Ich habe zu den einzelnen Großschäden keine Stellung genommen, bis auf Tianjin, den großen Hafenbrand. Da habe ich rund 60 Millionen genannt. Wir haben vor ungefähr 10 Jahren unsere chilenische Tochter verkauft. Es mag sein, dass bei einem internationalen Kunden ein kleiner Schaden zu dem Erdbeben gemeldet wurde, aber nichts, was sozusagen hier zentral bekannt geworden ist. Es muss also ein wirklich kleiner Schaden sein.
Okay, danke schön. Hallo?
Gut, nächste Frage bitte.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Jonathan Gould von Thomson Reuters.
Hallo, guten Morgen. Ich habe eigentlich 3 Fragen heute Morgen. Zuerst, ich wollte wissen, wir haben gesehen bei der FSB, und es geht um die systemisch relevanten Versicherer in der Welt, dass sie haben eine Änderung vorgenommen, dass die Aegon kam rein und die Generali ging raus. Gibt das dann die Allianz Hoffnung, dass sie ihre Position vielleicht aus dieser Liste von den größten globalen Versicherern, dass sie es schaffen können? Würde das dann vielleicht Teil ihrer Strategie, die Herr Bethe jetzt überlegt, sein? Und ins Allgemeine über die Strategie, am Investorentag am Ende des Monats präsentiert wird. Sollen wir einen großen Wurf erwarten oder soll es eigentlich eher kleinere, auch wichtige, aber kleinere Dinge beinhalten? Und dann letzte Frage. Einige Analysten haben heute Morgen gesehen, dass sie bei ihrer Jahresprognose 2015 so am oberen Ende der Forecast Range, so ihr, sie haben gesagt, so um die 10,8 Milliarden Euro. Die haben eine Änderung in ihrer Sprache gesehen, dass sie haben in diese Spalte und nicht at oberen, so in oberen Ende, so nicht mehr at. Und meine Frage ist, ob das eine bewusste, so Präpositionen sind immer gefährlich, das wissen wir, aber ob das bewusst eine Abweichung von Ihrer Prognose gesehen werden kann. Danke.
Ja, vielen Dank für die 3 Fragen. Dann fange ich mal mit der systemischen Relevanz an. Ja, da hat es die Veränderung gegeben. Es sind nach wie vor 9 Versicherer. Wo wir genau in der Liste stehen, kann ich jetzt nicht sagen, denn es gibt da ein kompliziertes Scoring-System für die nicht traditionellen Versicherungsaktivitäten. Darum ist Generali rausgefallen, weil sie halt ihre Bank verkauft haben und dann in dieser Punkteskala abgesunken sind. Offensichtlich bleibt die Zahl bei 9, denn Aegon ist dafür reingekommen. Wir werden nach dieser Veröffentlichung sind wir eher am Ende dieser Liste. So habe ich zumindest diese Veröffentlichung interpretiert. Weitere Details außer dieser Veröffentlichung kenne ich zu diesem Thema auch nicht. Es ist für uns auf jeden Fall nicht Teil einer strategischen Ausrichtung, dass wir unbedingt von dieser Liste runter müssen. Klar, wenn es die Liste gar nicht gäbe, wäre für alle bequem und praktisch, weil da sehr viel Zusatzaufwand für nötig ist. Aber es ist jetzt von der Kapitalanforderung für uns keine Zusatzbelastung. Das ist anders als im Bankensektor, wo ja je nachdem, wo man auf der Liste steht, also da gibt es ja diese Buckets 1 bis 5, bedeutet das ja echt höheren Kapitalbedarf. Das ist im Versicherungsbereich zurzeit nicht so. Die Kalibrierung dieser Anforderung für die systemrelevanten Versicherer erhöht die 100% von Solvency II ungefähr 10 bis 15 Prozentpunkte. Das heißt, unsere Hürde ist dann 115, sagen wir mal, schlechtestenfalls. Und wir liegen bei 200 im Solvency Ratio. Also gibt es da einen deutlichen Abstand, der uns sehr beruhigt. Am Investortag werden wir über die Renewal Agenda von Oliver Bäte reden und ob das ein großer Wurf ist, wird sicher vielleicht extern und intern anders bewertet. Ich glaube, intern ist es ein großer Schritt in die notwendige Veränderung für die Organisation, um die Erfolge der letzten Jahre nahtlos fortsetzen zu können. Und die Welt ändert sich halt ständig und darum ist Kundenorientierung und Digitalisierung und internationale oder auch Teamzusammenarbeit sind die Hauptschwerpunkte der Renewal Agenda. Aber ich will jetzt nicht da tiefer einsteigen. Das sollten wir dann an dem 24. November im Detail diskutieren. Aber ich glaube, es wird ein sehr interessanter Tag. Und die letzte Frage, ja, das ist die gleiche Frage von Frau Dauer, der habe ich auch schon bestätigt, dass wir in der Semantik eine kleine Änderung in der Präposition vorgenommen haben, weil eben die Finanzmarktvolatilität schon am Stichtag dann die Zahl beeinflussen kann, aber wir sind von dem zugrunde liegenden Geschäft und unverändert optimistisch für die Finanzmärkte. Ja, weiß man halt nicht.
Okay. Darf ich auch noch kurze Nachfrage, Ihr interne Modelle, wie sieht das aus da mit der Genehmigung?
Wir sind da auf gutem Kurs und diese Modellgenehmigungen werden alle jetzt in Europa wohl in den nächsten Wochen publiziert. Und ob das dann noch Ende November wird oder Anfang Dezember, das werden wir dann sehen. Das müssen die Aufseher unter sich ausmachen.
Okay, danke.
Gut, ich glaube, in der Warteschlange sind wir im Moment auf Null. Also wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, dann wählen Sie sich schnell ein. Und Frau Lieb sagt nochmal, wie Sie das tun, dann haben Sie Zeit, sich einzuwählen.
Danke. Um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1. Wir haben zurzeit keine weiteren Fragen. Hiermit ist die heutige Frage- und Antwortrunde beendet. Ich gebe nun das Wort zurück an Herrn Groß für abschließende Bemerkungen.
Ja, da bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und bis demnächst.
Ja, auf Wiedersehen auch von mir.
Hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.